Ja, volles Haus, unglaublich, was ein einziger Gottesdienst ausmacht, sonntags. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Ja, sieht doch richtig gut aus. Okay, ich habe heute mal was vorbereitet zum Thema, wo drückt der Schuh? Und ich habe zu Miri schon gesagt, also ich habe es nicht so mit Shishi und so. Und aus dem gibt es heute immer was ganz Nüchternes, aber trotzdem denke ich, ja, inhaltlich kommt noch was dazu. Gummistiefel. Und es geht ja heute um Angst. Angst und wie gehe ich damit um? Und die Christine hat mich ein bisschen aus dem Konzept vorhin gebracht, weil sie eigentlich liebt Gummistiefel, so viel ich weiß. Ich mag Gummistiefel eigentlich gar nicht, aber das hat auch seinen Grund. Sie hat ganz gute und ganz hübsche und meine sind ja so funktional hier. Es geht um Angst. Angst und wie gehe ich damit um? Und wie komme ich jetzt auf Gummistiefel? Das hat ein Erlebnis aus meiner Kindheit zu tun. Ich möchte euch mal erzählen, wie ich drauf komme. Also wir haben früher daheim bei meinen Eltern auf einem Grundstück gewohnt. Das war relativ groß und da gab es hinterm Haus so einen Weg. Und da lag er ein bisschen tiefer. Und dieser Weg, der hat einen Abfluss und dieser Abfluss, der hat quasi dann ein Grundstück weiter unten gemündet und man musste darauf achten, dass dieser Abfluss immer sauber war und übers Jahr hat man nicht immer darauf geachtet und irgendwann war halt dann das Thema im Sommer, wenn nachts die Gewitter kamen, es hat geregnet und irgendwann ging dann so um 2 nachts das Licht an und unser Vater ist in den Keller und hat seine Gummistiefel hochgeholt und da wussten wir als Kinder, okay, das Wasser steigt. Und jetzt hieß es Handeln, das heißt, es musste alles ganz schnell gehen, durch das Wasser hinten den Abfluss, diesen Stöpsel ziehen, dass der Keller nicht vollläuft, dass das Wasser wieder abfließt. Und das hat uns einfach geprägt. Wir wussten, wenn unser Vater an die Gummistiefel holt, dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Ja, Angst. Ich denke, nichts hat sich so sehr in der letzten Zeit so manifestiert wie dieses unangenehme Wort. Und ich denke, seit dieser Pandemie und den täglich veröffentlichten Ansteckungszahlen, die übrigens ja momentan auch wieder nach oben gehen, da merken wir, ja, nichts ist eigentlich mal so, wie es vorher war. Und wie entsteht Angst oder Furcht und wie können wir oder sollen wir damit umgehen, damit sie uns auch nicht buchstäblich auffrisst? Und was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und ja, diese Gedanken, das soll uns heute Morgen ein bisschen begleiten. Ich möchte euch mal fragen, wann habt denn ihr so in letzter Zeit mal richtig Angst gehabt? Gibt es da einen Moment, wo euch einfällt, wo jemand kurz einwerfen möchte, wann hattet ihr so richtig Angst gehabt mal? Da hinten meldet sich der Carsten. Okay, es verfolgt uns. Okay. Dann schauen wir mal, was Gott heute sagt. Claudi? Okay. Also ich denke, das Thema verfolgt uns nicht nur seit dieser Pandemie-Geschichte, sondern auch das ganze Leben eigentlich. Das letzte Mal, wo ich eigentlich so richtig Angst hatte, das ist schon ein Weilchen her, da hatte die Christina, meine Frau, noch im Klinikum gearbeitet. Und wenn sie einen Spätdienst hatte, dann kam sie meistens so circa 21.30 Uhr heim. Dann haben wir meistens noch was zusammen gegessen und dann war gut. Und ich habe dann gekocht und eines Abends kam sie nicht, sie kam nicht. Und sie ging damals noch zu Fuß hinten bei uns den Weg hoch. Es wurde 10, es wurde 10:30. Ich habe es versucht, auf dem Handy zu erreichen. Ich habe sie nicht erreicht. Und dann wurden wir richtig blöd. Also, kennt ihr das Gefühl so richtig, wenn dann so das Blut nach unten sackt? Ich bin losgefahren, habe den Weg abgefahren, ich habe sie nicht gefunden. Kam heim, dann hat Licht gebrannt, da war es, glaube ich, schon fast 11 Uhr. Und dann ist das, was war denn los? Letztendlich, ja, die hatten nach dem Spätdienst irgendwie mit einer Kollegin im Keller sich umgezogen und dann hatte die Kollegin geheult, hatte ein Thema mit Beziehung und Christina war so mit Seelsorge dran, hat die Zeit vergessen, saßen uns im Keller, hatten kein Handyempfang und irgendwann, ja, genau, ging es mir wieder gut danach. Aber das sind diese Themen, ja. Was macht uns hier in Deutschland so als Gesellschaft wohl am meisten Angst? Ich habe mich mal so auch schlau gemacht. Ich meine, über die Medien bekommen wir das schon mit. Und ich habe festgestellt, es geht ganz oft um, ja, eben um diese Krankheit, Gesundheit, Tod, Arbeitslosigkeit. Kann ich meinen Job behalten? Es geht um Armut, ganz oft auch um Isolation, Existenzsorgen. Und was mich am meisten erstaunt hat und was ganz oft eigentlich auch genannt wurde, dieser Verzicht auf Freiheiten. Und trotzdem, glaube ich, geht es uns eigentlich noch richtig gut. Wir haben es eigentlich so gut wie in keiner anderen Nation. Und Christen in vielen anderen Ländern auf der Erde, die wegen ihres Glaubens eigentlich schon immer Verfolgung erleben, die werden mittlerweile durch die Pandemie sogar noch von den Behörden von Lebensmittelausgaben und Wasserversorgung ausgeschlossen, nur um sie zu schikanieren. Also da geht es jetzt wirklich um lebensbedrohende Tatsachen. Es ist erschreckend und macht auch nachdenklich zugleich. Und ich finde es sehr interessant, wie sich die Prioritäten im Umgang mit der Pandemie in den weltlichen Regionen und Kontinenten doch so extrem unterscheiden. Für die einen ist es ein Überlebenskampf und für die anderen geht es oftmals doch wirklich nur um Verzicht von Freiheiten. Schauen wir mal, was die Definition über Angst aussagt. Ich habe mal in Wikipedia reingeschaut, da gibt es nicht wirklich viel. Also die definieren Angst so: Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Mehr schreiben die eigentlich gar nicht dazu. Und hier wird eigentlich mehr die emotionale Empfindung beschrieben. Ich denke, jeder kennt dieses dumpfe Gefühl, das einen beschleicht, wenn man schlagartig merkt, dass plötzlich irgendwas nicht mehr stimmt. Und das kriecht so durch den ganzen Körper. Und ich merke es an mir selber und ich glaube, jeder von uns würde einfach nur gerne die positiven Gefühle im Leben mitnehmen und die negativen außen vor lassen. Aber in der Realität werden wir uns trotzdem immer wieder damit befassen müssen. Und ich finde, eine der wichtigsten und bekanntesten Bibelverse, die wir darüber kennen, das ist die heutige Bibelstelle, die ich so ein bisschen drüber gestellt habe, auf die ich auch immer wieder mal zurückkommen werde. Ihr kennt die bestimmt, Johannes 16, Vers 33. Da steht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich lese nochmal: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es lohnt sich tatsächlich, einmal über diese Zeilen intensiver nachzudenken, weil wir hier ganz viel mitnehmen können. Man entdeckt hier ein Prinzip, das sich in der Heiligen Schrift eigentlich ganz oft wiederholt. Und bevor wir darauf näher eingehen, betrachten wir zuerst einmal den Ursprung der Angst. Woher kommt eigentlich das Gefühl der Angst? Und um das Entstehen der Angst zu begreifen, da müssen wir mal einen Blick ganz, ganz, ganz weit zurück in die Schöpfungsgeschichte legen. Und da lesen wir nämlich, nachdem Gott die Pflanzen, Tiere und den Menschen geschaffen hat, da war zu dem Zeitpunkt eigentlich alles in schönster Ordnung. Nach der Schöpfung war eigentlich der perfekte Zeitpunkt erreicht. Und Gott sah, dass es gut war, lesen wir. Jeden Tag besuchte er seine Geschöpfe und alles war mehr oder weniger einfach nur genial. Und dann kam dieser schicksalsvolle Tag. Und wir lesen, die Angst hat in dem Moment ihren Ursprung, als Adam und Eva Gott hinterfragten und von der verbotenen Frucht gegessen hatten. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Angst entstand also in dem Moment des Ungehorsams und durch dieses plötzliche Getrenntsein, sprich die Sünde, von Gott. Und ich glaube, deshalb haben wir heute noch Angst in der Welt. Egal, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht. Und diesen Zustand, und dieser Zustand, der existiert bis in die Gegenwart hinein. Also Angst ist immer noch eine Folge der Trennung von Gott damals im Paradies. So, jetzt kommt der Umkehrschluss. Folglich kann Angst als Folge der Sünde nur durch Jesus Christus überwunden werden. Wenn wir also unsere Angst Gott überlassen, dann bedeutet das krampfhaftes Festhalten, Loslassen und gleichzeitig unsere eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Und ich finde es interessant, Jesus hatte übrigens die bisher größte Angst seines Lebens im Zeitraum vom Garten Gethsemane bis zum Kreuzestod. Man lese in Lukas Evangelium, dass er sogar regelrecht Blut geschwitzt hat. Er wusste, was Angst bedeutet, deshalb konnte er auch nur die Angst als Folge der Sünde am Kreuz überwinden. Nur durch diese Erfahrung macht jetzt plötzlich auch seine Aussage in diesem Vers Sinn. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eine der Personen in der Bibel, die uns am besten etwas über Angst berichten kann, ist für mich der Petrus. Und mich fasziniert, wie dieser Mensch so ernsthaft seinen Glauben lebt und doch so schonungslos ehrlich durchs Leben stolpert. Und Petrus, der trotz allem Vertrauens in Christus übrigens ein paar Mal so richtig Angst im Leben bekommen hat, ist er nicht verzweifelt. Und diese zwei Momente, die wollen wir uns mal anschauen. Die erste Stelle über Petrus, die lesen wir in Matthäus 14, Vers 22. Lese ich euch kurz vor. Und alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Die Jünger hatten ebenso Angst. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Einige Zeit später, ein paar Kapitel weiter hinten, da erlebt Petrus den nächsten Zustand, der ihn, glaube ich, ganz schön aus der Bahn wirft. Matthäus 26, Vers 69, da lesen wir Folgendes. Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hat sich hier zweimal in eine Situation begeben, deren Ausgang er sich wohl so nicht vorgestellt hat. Und das ist ja in der Regel eigentlich immer so. Ich denke, wenn wir vorher wüssten, was uns erwartet, da würden wir manchmal verschiedene Dinge gar nicht erst anpacken. Und Jesus hat ihn aber davor nicht bewahrt. Im Gegenteil, beim zweiten Mal offenbarte Jesus bereits dem Petrus sogar, was geschehen wird. Manchmal denke ich, ja, man könnte jetzt meinen, Moment mal, bis jetzt haben doch die Jünger Jesu doch ein Wunder nach dem anderen erlebt und selbst geistliche Autorität ausgeübt. Wieso kommen jetzt solche Rückschläge und solche, ja, Angstzustände, solche Einbrüche? Verinnerlichen wir jetzt nochmal diesen Eingangsvers in Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Petrus hatte in der ersten Geschichte einen guten Start. Er konnte tatsächlich über das Wasser gehen, aber nur so lange, wie sein Blick auf Jesus gerichtet war. Schaut er in den Wind oder auf die Wellen, also auf die tatsächliche Umgebung, also sprich in die Realität, dann war es vorbei und seine menschliche Natur holt ihn schlagartig wieder ein. Nur durch Jesus konnte Petrus in dem Moment seine Angst überwinden. Und nur durch Jesus können wir heute unsere Angst überwinden. Durch Adam kam die Angst in die Welt, aber durch Christus wurde die Angst letztendlich am Kreuz wieder besiegt. In der zweiten Geschichte, da dauert es ein bisschen länger. Nachdem Petrus wieder einmal von dieser Angst übermannt wurde und Jesus verleugnet hatte, musste er sich dieses Mal etwas länger gedulden. Und etwas Neues ist schon hinzugekommen. Denn erst nachdem Jesus jetzt am Kreuz durch seinen Tod die Angst endgültig überwand, konnte er nämlich Petrus zu dem machen, was über ihn eigentlich geschrieben steht. Nämlich der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wurde. Wenn wir die Entwicklung von Petrus nach den Evangelien in der Apostelgeschichte mal weiterlesen, da können wir eigentlich nur staunen, welche Wandlung er danach in dieser Zeit vollbrachte. Wie heißt so schön, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Geschichte von Petrus, die lehrt uns jetzt also, unsere geistliche Entwicklung und Reife hängt in dem Maße von dem ab, wie wir unsere Ängste von Christus überwinden lassen. Ich habe die Tage, einen afghanischen Auszubildenden bei uns bei der Arbeit, und mit dem habe ich die Woche eine Diagnosefahrt durchgeführt. Also einer schaut am PC, der andere fährt eine Strecke, und dann sind wir an der Kaufhof vorbeigekommen in der Oststadt, und da sitzen immer auf ganz viele Obdachlose, und dann haben wir so eine Ampel gestanden, haben rübergeschaut und so, und dann sagt der Hamid, heißt er, zu mir: Ich kann es nicht verstehen, also sprich gut Deutsch, ich habe alles bekommen, Ausbildung, Schule, deutsche Sprache, und habe kein jetzt Geld verdienen. Und dann sage ich: Weißt du, die sind ganz oft auch in der Seele krank. Und dann sind wir auf Gott gekommen, und dann habe ich ihn gefragt: Glaubst du an Gott? Und ich dachte, okay, sind nicht ein Moslem sein, ich kann den nicht so gut. Und er hat mir erzählt, er glaubt an Gott. Und dann sind wir ins Gespräch über Jesus gekommen. Und das Interessante ist, kann ja keiner abhauen beim Fahren. Es war richtig gut, und ich glaube, zum ersten Mal über Jesus erzählen hören sie richtig jemand, der es nicht kennt. Und ich dachte, okay Gott, jetzt bist du dran, jetzt mach du was draus. Aber ich musste mich überwinden, tatsächlich. Es war für mich nicht einfach. Ich denke, dieser Spruch, der hat schon Bedeutung. Dass Gott unsere Angst nimmt, weil er dafür am Kreuz gestorben ist. Ob es in Gesprächen ist oder in Tätigkeiten, wo wir anderen Menschen begegnen. Wir dürfen Überwinder sein. Und noch etwas kann ich in diesem Vers entnehmen. Nämlich dieses Prinzip, ich habe es mal so genannt, Realität trifft Zusage. Gott verschließt uns nicht immer die Augen, vor allem schlecht und bösen und den Katastrophen von dieser Welt, nur weil wir das nicht sehen wollen. Und ich denke, die Christenheit, die war immer mittendrin, wenn es in der Welt in allen Ecken und Enden gebrannt hat und hat eigentlich genauso auch Opfer hinnehmen müssen. Und wir erleben momentan immer noch eine der schlimmsten Christenverfolgungen der Geschichte weltweit und auch jetzt gerade in unserem modernen digitalen Europa macht der Virus auch vor Christen und Gemeinden nicht halt. Sehen wir also den Tatsachen ins Auge, weil wir trotzdem Hoffnung haben, weil Realität trifft Zusage. In der Welt habt ihr Angst. Das ist die Realität. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Zusage. Und so lesen wir zum Beispiel in Hebräer 12, ganz interessanter Text. Seht zu, dass er den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abweisen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der von Gott her redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Aber jetzt verheißt er und spricht, Stelle aus Hagai 2, wird hier zitiert, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf dass es bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein zehrendes Feuer. Realität trifft Zusage. Auch hier verschont uns Gott nicht vor der Realität, sondern konfrontiert uns mit ihr und gibt uns aber gleichzeitig die Zusage, dass das, was uns als Christen unserem Herzen ausmacht, nicht erschüttert werden kann. Wir leben als Gläubige leider nicht auf einer goldenen Insel, sondern mittendrin, auch wenn wir durch Christus vor vielem bewahrt werden. Und so können wir durch die ganze Bibel entdecken, wie Gott mit treuen Menschen immer wieder durch Katastrophen geht, sie gebraucht und Zusagen einhält. Noah baute die Arche, um die Sintflut zu überstehen. Und trotzdem musste er leben, wie um ihn herum die Leute ertranken. Und er konnte nichts mehr für sie tun. Gott hat die Türen verschlossen. Josef organisierte einen Versorgungsdienst während der 7-jährigen Hungersnot in Ägypten. Alle mussten durch, auch die Gottesfürchtigen der damaligen Zeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele damals elend verhungert sind. Mose und das Volk Israel, 40 Jahre Ausharren in der Wüste. Der Prophet Daniel musste mit seinen Freunden in den Feuerofen, kam nicht darin um. Nehemia baute die Mauer in Jerusalem unter realen und permanenten Bedrohungen direkt vor der Haustür durch Israels Feinde ringsherum. Als 70 nach Christus der Tempel Jerusalems zerstört wurde, also ganz Jerusalem wurde zerstört, flohen die Christen im exakt richtigen Moment in die Berge. Die reale Bedrohung. Historische Schriften belegen tatsächlich, es kam kein einziger der Gemeinde dabei ums Leben. Dafür bereitete sich das Wort Gottes plötzlich überall aus. Und noch etwas können wir von der Angst lernen. Angst hat manchmal auch was Gutes, auch wenn man es oft nicht direkt wahrhaben will. Durch den Sündenfall kam zwar die Angst in die Welt, haben wir gehört, aber auch hier ist Gott souverän, denn Gott lässt manchmal auch Angst bewusst in unserem Leben zu, um uns zu etwas zu bewegen. Angst zwingt uns manchmal zum Handeln. Es gibt das Sprichwort, Furcht und Angst sind die Voraussetzung für mutiges Handeln. Interessanterweise zwingt uns oftmals in bestimmten Situationen die Furcht oder die Angst zu einer mutigen Entscheidung. Angst kann uns oftmals aber auch für etwas bewahren. Wer kennt es nicht, das ungute Gefühl bei bestimmten Situationen? Mulmiges Gefühl zum Beispiel bringt mich oftmals dazu, etwas zu unternehmen oder zu unterlassen, was sich im Nachhinein vielleicht zu einer Katastrophe entwickelt hätte. Angst überwinden. Ich denke, das ist das, wo wir eigentlich auch hin möchten. Wie können wir Ängste oder Angst überwinden? Was hilft uns jetzt in unserer eigenen Not? Und was nehmen wir für den Alltag mit, wenn wir mal wieder mit dem Rücken gegen die Wand stehen? Als Beispiel nehmen wir doch mal das Bild, das kennt wahrscheinlich jeder, vom Kaninchen und der Schlange. Wenn ein Kaninchen plötzlich in Gefahr läuft, von einem Fressfeind entdeckt zu werden und die Zeit nicht mehr eine Flucht reicht, dann verfällt es in eine Art Schockstarre, um möglichst nicht erkannt zu werden. Nach dem Motto, jetzt ja nicht auffallen. Die Schlange, die sieht zwar schlecht, weswegen sie auch das Kaninchen nicht hypnotisieren kann, also ist ein Mythos. Allerdings nimmt sie die Umgebungswärme der Beute wahr und schlägt dann irgendwann zu. Das Kaninchen müsste jetzt eigentlich im Vorfeld sofort reagieren und verschwinden. So ähnlich geht es auch uns. Wenn wir uns vor der Angst in Schockstarre begeben, dann sind wir handlungsunfähig. Und die Angst, die erdrückt uns. Die einzige Antwort ist Reaktion. Wir müssen den Blick von der Schlange wenden, beziehungsweise aus der Schockstarre raus. Manchmal vielleicht sogar erzwingen, um wieder handlungsfähig zu werden. Dazu ist es wichtig, dass wir die Realität der Bibel über der Realität der weltlichen Ereignisse stellen. Wenn wir das in unserem Alltag beherzigen, dann ist ein wesentlicher Teil schon gemacht. Zum Beispiel gehe ich abends mit den letzten Nachrichten ins Bett oder spreche ich noch einige wertvolle Bibelstellen über mein Leben aus, über das meiner Familie, über meine Situationen, bevor ich das Licht ausmache. Glaube ich den Verheißungen in der Bibel oder liebe ich oder lieber den seriösen Meldungen aus den Medien? Was gibt mir inneren Frieden? Netflix, Internet, meine ganzen Freiheiten, meine finanziellen Sicherheiten oder doch lieber Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Übrigens auch den inneren Frieden. Eines der besten Beispiele in der Bibel zum Thema Umgang mit Angst, meines Erachtens, finden wir in 2. Könige 6, als sich mal wieder ein feindliches Heer der Aramäer um eine Stadt in Israel stellte, in der sich der Prophet Elisa mit seinem Diener aufhielt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voller Volker, Rosse und Wagen um Elisa her. Wie lautete unser Eingangsvers? Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen uns entscheiden, bleiben wir als Kaninchen in der Schockstarre und warten wir, bis uns jemand die Entscheidung abnimmt und die Schlange vor uns immer bedrohlicher wird, oder machen wir den befreienden Satz aus dem Sichtfeld der Schlange raus? Bleiben wir beim ersten Teil des Verses stehen und überlegen uns noch, wie wir aus eigener Kraft aus dieser Angstnummer rauskommen? Oder nehmen wir den kompletten Vers und bekennen ihn über Ängste, Nöte und Sorgen, die wir haben? Oder bleiben wir bei der Schuhsymbolik? Wenn die Flut steigt, ziehe ich die Gummistiefel an und warte, bis das Wasser steigt. und steigt oder bekämpfe ich die Ursache? Ich habe einen Spruch gefunden noch, den fand ich echt schön. Der heißt: Das ist unmöglich, sagt die Angst. Zu viel Risiko, sagt die Erfahrung. Macht überhaupt keinen Sinn, sagt der Zweifel. Versuch es, sagt das Herz. Lasst mich beten. Vater, ich danke dir jetzt, dass du Sieger bist über unsere Ängste, über unsere Nöte. Du bist für Ängste und Nöte auch ans Kreuz gegangen. Es ist gekreuzigt, wir brauchen keine Angst mehr haben. Vater, ich bete, dass wir das immer mehr verinnerlichen, dass wir Sieger sind über die Angst und dass wir Verheißung haben in unserer Arbeit, in unserer Gesundheit, in unserer Versorgung, denn darüber sind deine Worte geschrieben. Vater, ich danke dir für deinen Segen und bete, dass du uns begleitest, dass wir hinausgehen und deine Verheißungen leben dürfen. In Jesu Namen. Amen.